SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Rund 300.000 Kinder sind in diesen Tagen auf den Beinen, um Spenden zu sammeln. Vielleicht haben sie auch schon bei Ihnen geklingelt. Die Sternsinger, verkleidet als heilige drei Könige, die einen Segensspruch an die Haustür schreiben und mit der Spendenbüchse rappeln. Das Geld wird in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche im Amazonasgebiet gesammelt. Das ist weit weg und die Verhältnisse dort alles andere als bekannt. Und darum wurden die Sternsinger auch entsprechend geschult. Zum Beispiel die Sternsinger aus Aalen-Faxenfeld. Mit Infos und Film wurden sie gründlich auf ihre Rolle vorbereitet.
Bei der Aula Viva soll traditionelles Wissen von der alten an die junge Generation weitergegeben werden. Das Schießen mit dem Blasrohr gehört dazu. In alten Zeiten gingen die Vorfahren der Kinder damit auf die Jagd. Heutzutage werden Blasrohre nur noch für sportliche Wettkämpfe genutzt.
Kinoatmosphäre im katholischen Gemeindezentrum Faxenfeld. 14 Mädchen und ein Junge sitzen entspannt vor der Leinwand. Die Leiterinnen der Sternsinger-Gruppe haben an alles gedacht, selbst an Popcorn. Im Film stellt der beliebte Fernsehreporter Willi Weitzel das aktuelle Projekt vor. Amazonien, ein Gebiet im Dreiländereck Brasilien, Kolumbien und Peru. Heimat vieler indigener Volksgruppen, unter anderem der Tikuna. Die Tikuna-Kinder stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Sternsinger-Sammelaktion. Vor allem ihr bedrohter Lebensraum, das wird den Kindern aus Ostwürttemberg schnell klar.
Dass der Regenwald immer abgeholzt wird und sie früher auch den Regenwald abgebrannt haben, um da was einzupflanzen. Aber jetzt pflanzen sie das einfach in den Garten mit ein.
Es geht um Pflanzen, die schon seit unzähligen Generationen zur Ernährung der Tikuna beitragen. Das alte Wissen über Früchte, Gemüse und Heilpflanzen sollen die Kinder lernen.
In der Aula Viva, dem lebendigen Klassenzimmer, lernen die Tikuna-Kinder ihre indigene Kultur und ihre Traditionen kennen und bewahren. Für die Sternsinger aus Faxenfeld eine fremde Welt. Margret Wagner vom Leitungsteam schlägt gekonnt eine Brücke zu ihrem eigenen Leben.
Wer weiß von euch zum Beispiel noch, wie die Uroma den Garten bestellt hat? Wer weiß von euch, wie die Uroma früher gekocht, wie der Uropa früher gearbeitet hat?
Den 7- bis 10-Jährigen wird klar, mit dem Geld, das sie sammeln, helfen sie gleichaltrigen Kindern im Amazonasgebiet, das Wissen ihrer Kultur zu erhalten.
Die Kinder lernen auch, wie man Sachen von Tradition zu Tradition, wie auch man Bäume einpflanzt und sich viel mit Umwelt beschäftigen.
Mit dem Geld aus der Sternsinger-Aktion müssen nach Ansicht der Kinder auch hauptsächlich praktische Dinge angeschafft werden.
Vielleicht, dass die mehr Sachen kriegen, mit denen sie dann ihre Arbeit auch einfacher machen können. Zum Beispiel, dass sie Werkzeuge bekommen.
Dass sie den Kindern in Lateinamerika nicht nur durch Geld helfen können, sondern auch durch ihr Verhalten, lernen die Sternsinger anhand von Kärtchen, die Margret Wagner unter jeden Stuhl gelegt hat.
Für unseren Urlaub suchen wir uns ein Reiseziel, das man ohne Flugzeug erreicht.
Meine Kleidung kaufe ich im Sekretentladen.
Zu Hause haben wir einen Ökostromtarif.
Sophia, Pia, Lea und die anderen Faxenfelder Sternsinger haben an diesem Nachmittag einiges gelernt. Wie Kinder anderswo auf der Welt leben und was das mit ihrem eigenen Leben zu tun hat.
Ich finde es gut, dass wir dafür Geld sammeln und so. Und dass wir denen helfen, dass sie nicht so arm sind. Und dass es besser ist in dem Land.
Die Sternsinger-Kinder sammeln heute Spenden für Hilfsprojekte am Amazonasgebiet. Wie sie auf ihre Aufgabe vorbereitet werden, das hat SWR1-Reporter Frank Polifke verfolgt. Und den Film zur Sternsinger-Aktion 2024, Willi in Amazonien, den kann man sich auch online anschauen unter williweitzel.com. Kaspar, Melchior und Balthasar, die ziehen auch in diesem Jahr wieder von Haus zu Haus, um im Zeichen oder um Spenden zu sammeln. Und diesmal steht die Aktion Drei König singen ganz im Zeichen des Amazonas. Ein Gebiet, das sich über 9 südamerikanische Länder erstreckt. Ein einzigartiges Ökosystem, das jedoch aus vielen Gründen stark gefährdet ist. Und damit auch die vielen indigenen Menschen, die im und vom Regenwald leben. Darüber habe ich mit Susanne Dietmann vom Sternsinger Hilfswerk gesprochen. Frau Dietmann, der Regenwald schwindet immer mehr. Welche Gründe sind denn eigentlich für die Abholzung verantwortlich? Geht es dabei immer nur um sicher sehr wertvolle Tropenholz?
Ja, zum einen werden natürlich die Tropenhölzer abgeholzt. zu Möbeln verarbeitet und zu anderen Dingen. Papierproduktion ist auch ein großer Faktor. Dann werden viele Flächen mittlerweile als Weideflächen für Tiere genutzt oder um Soja und andere Dinge anzubauen. Und letztendlich den Kindern, die vor Ort leben oder allen Menschen vor Ort, die Lebensgrundlage genommen. Indigene werden vertrieben von ihrem Land, weil dort vielleicht wichtige Rohstoffe liegen. Und deswegen ja, gibt es ganz vielfältige Bedrohungen, Gefahren, nicht nur für den Regenwald selbst, sondern auch für die Bewohner, für die Tiere, aber natürlich vor allem auch für die Menschen, die dort leben.
Sie konzentrieren sich ja jetzt vor allem auch auf die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen dort. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
Ja, die Kinder wachsen eigentlich von klein auf in und mit der Natur auf. Also zum einen war es total faszinierend zu sehen, dass die Natur für die Kinder einfach ja ein riesengroßer Abenteuerspielplatz ist. Sie lernen wohl ganz jung schon das Schwimmen, dass sie sich da auch sicher bewegen können im Amazonas. Und gleichzeitig werden sie aber auch schon von klein auf mit einbezogen in die Aufgaben. Also fast jede Familie hat einen kleinen Waldgarten. Die Kinder arbeiten dort mit, sie säen, sie ernten. Und vor allem die Jungs gehen auch mit den Vätern auf den Amazonasfluss, um dort eben Fische zu angeln, die dann die Familien ernähren.
Hört sich jetzt sehr harmonisch an erstmal, aber natürlich machen auch die Folgen der Regenwaldzerstörung nicht vor den Kindern und Jugendlichen halt. Also welche Auswirkungen hat es konkret?
Ja, also im Moment haben wir leider eine ganz schlimme Dürre in Amazonien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man spricht von Regenwald und das Problem aktuell ist aber, dass einfach der Regen ausgeblieben ist. Und die Fische sterben, das Wasser ist viel wärmer, als es normalerweise ist. Also das hängt natürlich auch mit erhöhten Temperaturen zusammen. Und ja, den Menschen und den Kindern dort wird quasi Lebensgrundlage entzogen. Also das, was eigentlich normalerweise von alleine bewässert würde, die Gärten, da bleibt der Regen aus, die Flüsse trocknen aus, teilweise entstehen kleine Inseln, ein Verkehr auf dem Amazonas ist teilweise nicht mehr möglich, Kinder können nicht in die Schule. Also im Moment ist die Situation eigentlich sehr dramatisch, einiges dramatischer, als wir das noch vor einem Jahr erlebt haben, als wir dort waren.
Sicher auch eine Folge des Klimawandels. Mit welchen Projekten ist das Sternsinger Hilfswerk vor Ort aktiv? Also was können Sie konkret für die Kinder und Jugendlichen machen?
Also wir haben einen sehr großen und wichtigen Partner in der Region. Das ist die Stiftung Fukai. Und die arbeiten schon sehr lange in der Region. Wir waren vor allem in einem Dreiländereck, wo Menschen aus Peru, Brasilien und Kolumbien eben zusammenleben. Die gehören alle der indigenen Ethnie der Ticuna an. Sie organisieren Seminare für die Kinder und Jugendlichen und zeigen ihnen eben, wie sie in und mit der Natur leben können, auch unter den geänderten Bedingungen. Sie machen zum Beispiel pädagogische Materialien für die Kinder in ihrer eigenen Sprache, in Ticuna. Sie pflanzen mit den Setzlingen, legen Waldgärten an und arbeiten dabei eben nicht nur mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Dörfern zusammen, sondern eben auch mit den verschiedenen Generationen.
Nun fahren Sie, Frau Dietmann, als Redakteurin des Sternsinger Hilfswerks auch immer in die betreffenden Gegenden, um über die Projekte zu berichten Ihrer Partnerorganisationen. Was können Sie sagen, welche Erfahrungen haben Sie mit den Projekten gemacht? Was konnten Sie bislang bewirken?
Fukai hat zum Beispiel allein im vergangenen Jahr mit Kindern und Jugendlichen in Amazonien über 8000 Setzlinge gepflanzt und es sollen noch viele mehr werden. Ja, sie sorgen eben dafür, dass die Kinder ihr Recht auf eine gesunde Umwelt, dass das wahr wird, dieses Recht. Und ja, ich denke, dafür stehen auch wir und die Sternsinger dafür.
Das Sternsinger Hilfswerk sammelt in diesem Jahr Spenden für Hilfsprojekte im gefährdeten Amazonasgebiet. Vielen Dank für die Information an Susanne Dietmann. Ein eigenes Haus für die Familie, das ist für viele noch immer der Traum schlechthin. Für die Zukunft ist es aber eigentlich kein Modell mehr. Es gibt einfach zu wenig Platz, ganz abgesehen von den Kosten, die mit den Anforderungen an Energie und Nachhaltigkeit keine Kleinigkeit sind. Tiny Houses sind eine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft. Immer mehr im Trend liegen aber auch Gemeinschaftssiedlungen. Beispiel die Genossenschaft Sonnenwald in der Gemeinde Seewald im Kreis Freudenstadt im Nordschwarzwald. 2019 ist das kleine Ökodorf entstanden. 5 Häuser, in denen gemeinsames Wohnen in verschiedensten Formen gelebt wird. Dazu gehört auch eine eigene nachhaltige Landwirtschaft. Anne Schmidt hat die Sonnenwälder im Nordschwarzwald besucht.
Punkt 13 Uhr. Die Glocke ruft zum Mittagessen in den gemeinsamen Speisesaal. Für die Hungrigen gibt es bunte Salate, Reis mit Karotten und Kohlgemüse in Sojasud. Fast alle Zutaten, die Koch Didier Bayer verwendet, sind bio und stammen aus hofeigener Landwirtschaft.
Da muss man auch sehr kreativ sein. Wie können wir dann diesen Kohl in unterschiedliche Variationen, dass wir über den Winter kommen, dass wir die Leute auch noch begeistern können zum Essen.
Er lebt und arbeitet im Wechsel mit 2 weiteren Köchinnen in der Gemeinschaft. Ob Freiwilliger, der sein soziales Jahr macht, Therapeutin oder Lehrer, beim Mittagessen kommen alle zusammen. Auch die ehemalige Pfarrerin Annette Keimburg. Wie alle Erwachsenen hat sie sich verpflichtet, wöchentlich 5 Stunden ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu arbeiten. Heute hat sie das Gemüse in der Küche geschnippelt. 2015 hat sie mit ihrem Mann die Gemeinschaft mitbegründet.
Wir wollten gerne Verbindung mit der Natur und Landwirtschaft, weil klar war, in der Zukunft werden wir sehr viel mehr Kontakt mit der Natur brauchen, auch in Verbindung mit Natur leben, um einfach auch die Motivation zu haben, die Natur zu bewahren.
Die Felder der solidarischen Landwirtschaft werden von 9 Profis und vielen Helfern bewirtschaftet. Bäume und Sträucher entlang der Äcker sollen mehr Feuchtigkeit und Nährstoffe in den Boden bringen. Zum Biobauernhof gehören Kühe, Hühner und Schweine. Und bald soll das eigene Melkhaus fertig sein. Finanziert aus Geld, das jeder mitbringen muss, der dazugehören will, 30.000 Euro. Nebst 560 Euro für 5 warme Essen pro Woche und Wohnen. Hofeigenes Gemüse und Obst, das übrig bleibt, wird im Großhandel oder im eigenen Hofladen verkauft. Karin Mier aus Besenfeld ist zum ersten Mal da und hat eingekauft.
Wunderschön Käse, Sauerkraut, Leinöl, Bio und wunderbare Rinderwurst. Man weiß, wo es her ist und ich staune bei der Höhe, dass das alles hier so wächst.
Der Sonnenwaldhof liegt auf knapp 700 Metern, erklärt ihr der Leiter der Gärtnerei Oliver Christ, der sich über die neue Kundin freut.
Das ist schön, die Resonanz zu spüren, ist wichtig für uns. Es sind immer wieder Menschen, von denen man halt irgendwie auch mitbekommt, dass es für sie sehr wertvoll ist, dass sie hier Gemüse und Sachen vom Hof und der Qualität so aus der Region bekommen.
Christ lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einer Wohnung. Privatsphäre ist ihm wichtig. Neben großen WGs, auch für die Freiwilligen, werden 4 der 5 Häuser als Wohngemeinschaft genutzt. Annette Keimburg und ihr Mann Martin leben in einer Wohngemeinschaft mit einem anderen Ehepaar. Konflikte gab es noch keine, so Martin Schmidt-Keimburg. Wer neu aufgenommen werden will, muss mindestens ein halbes Jahr in der Gemeinschaft leben. Die Motivationen, auf dem Land zu leben, sind ganz unterschiedlich.
Das Besondere finde ich hier, dass es Menschen gibt, die sehr für sozialen Wandel gehen.
Ich habe dieses Konzept solidarische Landwirtschaft für mich entdeckt. Und es war jetzt schon auch ein Weg, den richtigen Platz da zu finden. Und das scheint jetzt hier im Sonnenwald der Fall zu sein.
Manche der Bewohnerinnen und Bewohner sind bewusst aufs Land gezogen, auch weil der Wohnraum in der Stadt immer knapper und teurer wird. Da sind gute Konzepte gefragt, die bezahlbares, zukunftstaugliches Wohnen möglich machen. Genau darauf zielt die internationale Bauausstellung ab, die IBA 27 Stadtregion Stuttgart. Mit deren Leiter, dem Schweizer Andreas Hofer, habe ich gesprochen. Herr Hofer, wir haben gerade gehört, einige Menschen zieht es aufs Land, um eben auch dort ihren Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen und Arbeiten zu verwirklichen. Was für gemeinschaftliche Wohnformen gibt es denn eigentlich in der Stadt? Was hat sich da bewährt?
Die Stadt hat natürlich immer den Vorteil, dass sie ein sehr breites Angebot unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten anbietet. Unsere Wohnbiografie verändert sich ja auch. Wir leben in Familie, wir leben dann vielleicht wieder alleine. Man zieht um, man verändert sich. Insofern rede ich eigentlich der Vielfalt das Wort. Und das ist vielleicht auch ein Fehler, den wir im Wohnungsbau in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass man immer über die Kleinfamilie und diese immer kürzere Phase unseres Lebens geredet hat. Und da gibt es natürlich jetzt ein sichtbares Defizit an kleineren, guten Wohnungen, barrierefreien Wohnungen, vor allem für die Menschen, die älter werden und in kleineren Haushalten leben. Das spüren wir sehr stark im Moment, diesen Bedarf.
Nun ist es aber auch so, dass manche Leute eigentlich tatsächlich von diesem Modell Wohngemeinschaft, Hausprojekt dann doch wieder ein bisschen abgerückt sind, weil sie gemerkt haben, es klappt doch nicht immer so gut, dieses Zusammenleben, und sie bringen vielleicht nicht die nötige Toleranz auf, um sich mit anderen abzustimmen. Hat man aus diesen Rückmeldungen etwas gelernt oder hat sich da etwas anderes entwickelt?
Ja, selbstverständlich hat man da viel gelernt. Also Stichwort Clusterwohnung mit einem eigenen Bad, vielleicht mit einer Kochgelegenheit, und wo es dann so gemeinschaftliche Flächen gibt, wo ich den anderen Menschen begegnen kann. Das ist sicher eine Antwort auf diese Frage. Ich würde es aber wirklich noch ein bisschen größer sehen. Wir haben gemeinschaftliche Wohnformen eigentlich immer in großen Projekten integriert. Das ermöglicht dir dann auch in der Familienphase vielleicht diese Gemeinschaft teilweise wieder zu verlassen. Vielleicht geht man dann wieder zurück. Das ist für mich eine der möglichen Formen, wie wir zusammenleben können.
Und jetzt sozusagen, was bietet die IBA an neuen gemeinschaftlichen Wohnprojekten?
Ich glaube, wir gehen gerade mit dieser Hypothese oder dieser Erkenntnis rein, dass wir eher in einer Quartierdimension denken. Das hat übrigens auch etwas mit gestiegenen Baupreisen und bezahlbaren Mieten zu tun. Der große Druck kommt da tatsächlich von den älter werdenden Menschen, die bleiben möchten, aber die sich vielleicht in der Wohnung verändern möchten, die diese barrierefreien Angebote auch suchen. Das ist ein großer Druck. Ich bin da ziemlich überzeugt vom genossenschaftlichen Modell, weil auf dem freien Markt, wenn ich mich aus der Familienwohnung in die kleinere begeben will, dann habe ich häufig das Problem, dass die größere ältere günstiger ist und es die kleinere günstige nicht gibt. Also da müssen wir uns neue Strukturen aufbauen, in denen wir auch mitbestimmen können. Das ist ja dann auch ein Vorteil einer solchen Struktur. Und wo vielleicht sogar über die lange Zeit günstige ältere Wohnungen neben neuen, modernen, wo ich in diesen Zyklen denken kann und die auch leben kann. Das ist eine große Gefahr der Stadt, die so erfolgreich ist, dass im Moment halt einfach alles, was neu auf den Markt kommt oder Menschen, die neu in den Markt eintreten, größte Probleme haben, ein passendes Angebot zu finden, führt dazu, dass die, die etwas haben, da auch nie mehr rausgehen. Und durch die Preissteigerungen, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, auch vielleicht noch durch tiefergehende gesellschaftliche Krisen, durch die ökologischen Anforderungen, die wir ans Haushalten und Leben stellen, müssen wir, und ich glaube, das wird passieren in den nächsten Jahren, da auch gewisse Dinge wieder in eine andere Richtung drehen.
So ist es eigentlich in jeder Stadt. Es gibt Viertel, da geht es eher ruhig und gediegen zu. Dann sind da die Ecken mit vielfach schon in die Jahre gekommenen Gebäuden, und es gibt die großen Wohnblöcke, meist am Stadtrand. Die Menschen bleiben in der Regel unter sich, ein Nebeneinander statt ein Miteinander. Im Stuttgarter Palotti-Quartier, da gehen die Uhren bewusst anders. Dort leben verschiedene Religionen, Kulturen und Generationen zusammen. Wie das funktioniert? Sülal Adja hat sich das einmal angeschaut.
Ein Winterabend in Stuttgart-Birkach. Im Innenhof des Palotti-Wohnareals knistert ein Feuer in einer Metallschale. Drumherum stehen Kinder, junge Erwachsene, Paare und Familien.
Vielleicht sind wir mal einen kleinen Moment ruhig und hören einfach mal dem Feuer zu.
Schwester Marie Pascal hat die Palotti-Nachbarschaft eingeladen, gemeinsam innezuhalten.
Feuer hat einfach so was Sammelndes. Wir nehmen uns ja oft gar keine Zeit, damit was neu anfangen kann. Das geht mir selber so, dass ich oft E-Mails beantworte und parallel gucke ich mir irgendwie eine Doku an. Und beides hat irgendwie kein Gewicht, ne?
Die Theologin und Quartiersseelsorgerin wohnt und arbeitet im Palotti-Areal. Dort organisiert die 39-Jährige Treffen, bei denen sich die bunt gemischte Nachbarschaft besser kennenlernt. Erbaut wurde das gemeinschaftliche Wohnquartier mit 8 Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen St. Vinzenz-Palotti-Kirche. Die musste aufgrund mangelnder Besucherinnen und Besucher schließen. Seit 2021 wohnen dort Musliminnen und Christen zusammen, Geflüchtete und Studierende mit Migrationshintergrund, Familien und Einzelpersonen.
Ich empfinde es als total reich, also unterschiedliche Hintergründe mitzubekommen. Und sonst ist es halt vor allem auch ein interreligiöses Lernen, also wenn dann so ein Mädchen zu mir kommt und sagt, das kann gar nicht sein, der Alex in meiner Klasse, der sagt, es gibt Gott nicht, aber das geht doch nicht und du liebst doch auch Gott, oder? Wir fangen das Feuer an und dann steht drinnen schon eine Überraschung.
Nach dem wärmenden Feuer im Innenhof geht es nach drinnen. Im Gemeinschaftsraum darf sich jede und jeder einen heißen Kakao mit Streuseln und Marshmallows dekorieren.
Schön die Tasse festhalten.
Nach und nach treffen mehr Menschen ein. Und genau dieses Miteinander scheint viele zu reizen. Auch der ghanaische Student Derek fühlt sich im Palotti sehr wohl.
This is something I've observed in Germany.
Was ich in Deutschland bisher beobachtet habe, ist, dass jeder ein bisschen zurückgezogen lebt. Aber in Ghana kannst du einfach einen Freund besuchen, ohne vorher anzurufen. Es gibt einen starken Gemeinschaftssinn dort. Und das ist, was ich aus Ghana nach Deutschland mitbringe. Aber hier im Palotti auch finde. Menschen aus anderen Stockwerken laden dich zum Beispiel zu Feiern ein. Hier zu leben, gibt mir das Gemeinschaftsgefühl aus Ghana, wo Menschen alles zusammen machen.
Gives me that sort of feeling I used to have at home.
Doch es gibt auch mal Reibungspunkte im Palotti-Alltag.
Ich erinnere mich an eine Party einer afrikanischen Familie. Die haben halt eine kleine Band dabei gehabt. Es war laut ohne Ende. Die Nachbarn haben schon die Polizei gerufen. Ich bin hin, habe gesagt, hey, mach das leise. Und die hat leiser gedreht, aber ich habe nichts bemerkt, dass es leiser geworden ist. Die wollte entgegenkommen, aber hat einfach ein ganz anderes Gespür dafür.
Genau deshalb sei es umso wichtiger, findet Schwester Marie Pascal, Regeln aufzustellen, die auf die Wahrnehmung und die Gepflogenheiten aller Rücksicht nehmen. Im Palotti-Areal werde stets daran gearbeitet, sagt sie. Denn im Zentrum stehe immer das Gemeinschaftsgefühl.
Integration durch Wohnen im multikulturellen Palotti-Wohnquartier in Stuttgart scheint das gut zu funktionieren. In Ostdeutschland wird in wenigen Monaten gewählt und wenn sich die Umfragen bewahrheiten, dann hat die AfD gute Chancen, stärkste Partei in Thüringen, Sachsen und auch Sachsen-Anhalt zu werden. Auch auf Bundesebene konnte die Partei an Stimmen zulegen. Auf der anderen Seite wird die AfD vom Verfassungsschutz in 3 Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. SPD-Chefin Saskia Esken spricht sich daher für ein Verbot der Partei aus. Auch der frühere Bundestagspräsident Thierse ist dafür, ein AfD-Verbot zu prüfen. Unser Berlin-Korrespondent Karl-Dietrich Meurer findet das wiederum schwierig. Hier sein Kommentar.
Das Verbot einer Partei ist ein äußerst heikler Schritt. Und dafür gibt es zu Recht hohe verfassungsrechtliche Hürden. Die AfD zu verbieten, könnte grundlegende demokratische Prinzipien untergraben. Trotz ihrer zunehmenden Radikalisierung und der oft bewusst beleidigenden, ja auch menschenverachtenden Äußerungen ihrer Vertreter ist es wichtig, dass in unserer Gesellschaft verschiedene politische Standpunkte eine Stimme haben. Ein Verbot der AfD würde die Diskussion und den Austausch von Ideen unterdrücken, anstatt sie zu fördern. Ein solcher Schritt könnte die Gefahr bergen, dass sich die Wut und Frustration der Menschen, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen, noch verstärken. Die AfD könnte sich durch ein Verbotsverfahren zum politischen Opfer stilisieren, das könnte ihr nutzen. Auch ein Scheitern eines Verbotsantrags würde die in Teilen rechtsextremistische Partei sogar noch stärken. Dennoch muss natürlich weiter genau darauf geschaut werden, ob die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Land verstößt oder aktiv gegen sie vorgeht. Wenn ja, dann ist ein Verbot unausweichlich. Aber wer jetzt laut über ein Verbot der AfD nachdenkt, muss stattdessen überlegen, wie er die Partei inhaltlich stellen kann.
Ein AfD-Verbot löst die Probleme und die Frustration der Menschen nicht, meint Karl-Dietrich Meurer in seinem Kommentar. Es ist eine schöne Idee, rund 200 zum Teil beleuchtete Krippen säumen einen Rundwanderweg im Norden von Rheinland-Pfalz, den Krippenweg von Montabaur Horressen. Wir haben darüber auch bei uns hier in SWR 1 Feiertagmorgen am Heiligabend berichtet. Und eine ähnliche Tradition, die gibt es auch in Polen. Da ziehen die Familien mit Kind und Kegel von Kirche zu Kirche, um die ganz unterschiedlichen Krippen zu bestaunen. Krippen, in denen dann nicht nur das Jesuskind sitzt, sondern aus denen auch mal der ehemalige Solidarność-Führer Lech Wałęsa herauswinkt. Sophie Rebmann hat sich die vielen Krippenvariationen in Krakau angeschaut.
Es hämmert, klopft und sägt in der Kirche der Krakauer Benediktinermönche. Mit dem Jesuskind ist hier ein polnisches Dorf ins Seitenschiff der Kirche eingezogen. Der 8-jährige Olivier ist vom Glöckner beeindruckt, der immer wieder im Turm verschwindet und eine Glocke läutet. Woanders wählt eine Frau Teig aus, daneben arbeitet ein Schuster, vor dem Haus hackt jemand Holz. Auf 15 Metern erstrecken sich unzählige kleine Szenen mit mehr als 100 beweglichen Figuren. Und davor steht eine staunende Menschentraube. Traditionell ziehen die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in den Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig durch die Kirchen, um die verschiedenen aufgestellten Krippenlandschaften zu besichtigen. Die Krippe der Franziskanermönche steht auf dem Vorplatz, direkt neben einer Bühne, auf der ein Kinderchor Weihnachtslieder singt. Hier werden Maria und Josef von echten Menschen gespielt. Die Kinder belagern den aufgestellten Streichelzoo daneben, in dem ein Pony, zwei Lamas und zwei kleine Ziegen herumspringen. Wir kommen jedes Jahr, um mit den Kindern die Krippe anzuschauen, zu singen. Das hat schon Tradition, erzählt der Vater, während sein Sohn seine kleine Hand zwischen den Holzbalken hindurchschiebt, um die Ziegen zu streicheln. Die gefallen dem sechsjährigen Gabrysch am meisten, weil sie so klein und süß sind. Viel ruhiger und besinnlicher geht es in der Kirche der Kapuzinermönche zu. Ein Glöckchen klingelt, dann geht in der Krippe das Licht an und die Figuren setzen sich in Bewegung. Der Stall steht hier vor den Stadtmauern Krakaus. Auch der polnische Papst Johannes Paul II. Zieht vorbei, ein polnischer Widerstandskämpfer und ein Paar in Krakauer Tracht. Es sind diese polnischen Figuren, die für Mutter Ewa und ihren kleinen Sohn den Reiz der Krippe ausmachen. Wir kommen jedes Jahr her, das ist eine Tradition. Wir wollen dem Jesuskind die Ehre erweisen und wir bringen unserem Kind mehr über die verschiedenen historischen Figuren bei, die in dieser Krippe erscheinen, die es seit dem Mittelalter gibt. Auch der Anführer der Solidarność Lech Wałęsa oder der Ski-Weltsprungmeister Adam Małysz sei in polnischen Krippen wiederzufinden, erzählt Katarzyna Smyk, Professorin für immaterielles Kulturerbe an der Universität Lublin. Regelmäßig tauchen in den Krippen polnische Figuren auf, polnische Herrscher, Präsidenten, Helden, um zu zeigen, dass sich alle vor dem neugeborenen Jesuskind verbeugen. Es geht darum, die Geburt Jesu ins Hier und Jetzt zu holen und die Menschen davon zu begeistern. Bei den Kindern hat das in jedem Fall geklappt.
Krippenbegeisterung in Polen. Heute an Dreikönig machen sich viele Familien auf, um die verschiedenen Krippenausgaben in den Kirchen zu bewundern.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.